Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite an diesem Sonntagmorgen. Wir haben schon gehört, es ist der Muttertag heute. Kein christlicher Festtag, kein christlicher Feiertag, aber ein Tag, der sich großer Beliebtheit erfreut und der sehr populär ist. Fast alle Medien berichten in irgendeiner Weise über den Muttertag. Auch mir ist eine Zeitung in die Hand gefallen, wahrscheinlich euch auch. Die flattern einfach in die Haushalte hinein, diese Zeitungen. Übrigens die auflagenstärkste Zeitung der Schweiz, habt ihr das gewusst? Auflagenstärkste Zeitung der Schweiz. Und zum Muttertag, da lesen wir: Liebe Mütter, ohne euch geht gar nichts. Ohne euch geht gar nichts. Von A bis Z, die Hausmanager, die Familienmanager, die Kindermanager. Ohne euch geht gar nichts. Warum ihr unser Leben prägt, Geschichte schreibt und an die Macht kommen solltet. Ist logisch, oder? Ist logisch. Ich werde heute keine Muttertagspredigt halten, aber, und das hat mich gefreut, dass wir bei dem Text sind, über die Himmelslichter, wie Himmelslichter in der Welt. Ich möchte gerne dann in der Anwendung zum heutigen Text zurückkommen auf den Muttertag, aber das Thema ein bisschen erweitern und nicht nur auf die Mütter und auf die Frauen reduzieren, sondern ich möchte das gerne auf die Familien erweitern, denn es macht wenig Sinn, Mütter isoliert zu betrachten, Väter isoliert zu betrachten, sondern wir müssen das Ganze als ein Gesamtpaket betrachten. Wir wollen zuerst den Text miteinander lesen und ich warne euch vor, es ist ein typischer Paulus-Text, sprich viele Nebensätze, Schachtelsätze, wo man dann oft am Schluss nicht mehr weiß, was zu Beginn gestanden ist. Aber ich werde mich bemühen, dann den Text ein bisschen aufzuschlüsseln. Wir lesen jetzt einmal gemeinsam. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer oder Schlachtopfer und den Gottesdienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Das ist Gottes Wort, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Ja, wie können wir diesen Text aufschlüsseln? Der Text enthält drei ganz konkrete Aufforderungen und anhand dieser drei Aufforderungen, dieser drei Gebote, dieser drei Befehle wollen wir uns durch den Text bewegen. Die erste Aufforderung, das erste Gebot ist: bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das zweite: tut alles ohne Murren und Zweifel. Das dritte: freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Das sind die drei Befehle, die in diesem Text stehen. Und anhand dieser drei Befehle wollen wir uns diesen Text betrachten und uns überlegen, was will denn der Paulus den Philippern überhaupt sagen und was will er dann in weiterer Folge uns sagen. Das erste ist die Aufforderung zur Freude, auf die ich eingehe. Es ist zwar das Letzte, aber auf das gehe ich zuerst ein, und zwar aus dem Grund, weil es ja auf diese Aufforderung hinzielt, der Text. und weil die Freude, wie wir schon mehrmals gehört haben, das Leitthema des ganzen Briefes ist. Dieses Bild, was wir ganz zu Beginn gesehen haben von Rembrandt, wo wir den Paulus sehen, wie er im Gefängnis sitzt, zeigt ja die Umstände, in denen Paulus ist. Er ist im Gefängnis und die Frage ist, wie kann man sich im Gefängnis freuen? Wie ist das möglich? Und hier fordert Paulus sie auf und sagt, ich freue mich, sagt er. Freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Die Christen sind ja nicht glücklich darüber, dass der Paulus im Gefängnis sitzt. Was ist nun hier der Grund seiner Freude, auf die er zu sprechen kommt? Es ist das, dass er sagt, dass sein dass sein Rühmen, dass das, wie sie leben, eben, dass sie wie Himmelslicht in der Welt sind, das wird für ihn der Grund zum Rühmen sein am Tag Jesu Christi, am Tag Christi. Das ist der Grund seiner Freude. Er freut sich, wenn er sieht, dass in den Christen in Philippi Frucht vorhanden ist, dass sie wie Himmelslichter in der Welt sind. Er sagt, wenn das geschieht, sagt er, dann bin ich bereit, dass mein Leben wie ein Trankopfer ist. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal beschäftigt hat im Alten Testament mit dem Trankopfer. Das ist ein Wein, der über das Feueropfer gegossen wird. Und wenn man das macht, dann macht es zisch. Es verdampft. Das könnt ihr heute am Nachmittag probieren, einen Grill anschalten, richtig heiß und dann einen Becher Wein drüber schütten. Ich trinke ihn lieber, aber das war ja das Opfer. Da macht es zisch und es verdampft, es ist weg. Und das sagt Paulus, so bin ich bereit, sagt er, mein Leben über euer Glaubensleben, also ich bin bereit, dass mein Leben in eurem Leben aufgeht. Und das ist mehr, als dass er sein Leben in sie investiert, weil eine Investition hat immer einen Return of Investment, sagt man. Gell? Man investiert etwas in der Hoffnung, dass man was zurückbekommt. Paulus sagt, nein, ich bin bereit, dass mein Leben in euch aufgeht. Und das sehen wir, sein Herz, dass er ein durch und durch ein Diener Jesu Christi ist und ein Diener der Menschen. Das gehört immer zusammen. Und so verwendet er diese Opfersprache, um zu erklären, wie er sein Leben sieht. Er sagt, das ist wahrer Gottesdienst, indem ich mich in das Werk des Herrn investiere, in die Menschen investiere und sogar bereit bin, darin aufzugehen und mein Leben zu lassen, weil das ist ja der Hintergrund. Er weiß ja noch nicht, ob er hingerichtet werden wird oder ob er lebend aus dem Gefängnis rauskommt. Und seine Perspektive ist eben dieser Tag Christi. Es wird einen Tag geben, an dem alle Werke beurteilt werden. Vor Gott. Das ist gewaltig. Es wird einen Tag geben, an dem alle Werke, die wir Menschen tun, alles, was wir sagen, sogar alles, was wir denken, das kommt noch dazu, weil Gott sieht auch unsere Gedanken, beurteilt werden wird. Das ist gewaltig. Und er sagt, auf diesen Hinblick, auf diesen Tag freue ich mich, weil das ist mein Rühmen, dass mein Leben dazu beigetragen hat, dass ihr wie Himmelslichter in dieser Welt seid. Und es ist für uns wichtig, dass wir das festhalten, dass wir einen Tag geben, wo eben unser ganzes Leben von Gott beurteilt werden wird. Und dann stellt sich die Frage, wofür habe ich gelebt? Was hat mein Leben bewirkt? Ist mein Leben ein wahrer Gottesdienst gewesen? Und zwar nicht in dem, dass wir hier Gottesdienst feiern, sondern Gottesdienst, dass wir den Schöpfer und Urheber unseres Lebens ehren. Das Leben haben wir bekommen, das haben wir uns nicht selbst genommen. Das hat der Schöpfer uns gegeben Und wie ehren wir unseren Schöpfer? Und das ist die Frage, die einmal beurteilt werden wird. Das ist also diese erste Aufforderung, dass Paulus ihnen eine Perspektive geben will für ein Leben, das über diese Welt rausschaut, weitergeht als über dieses Leben hier. Denn menschlich gesprochen kann das nicht lustig sein, im Gefängnis zu sitzen. Da kann man sich nicht freuen, aber es gibt eine Perspektive. Und jetzt machen wir oben weiter, der Reihenfolge nach. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Was denkt ihr euch, wenn ihr diesen Vers hört, lest? Bewirkt euer Heil, eure Rettung, ist dasselbe Wort, mit Furcht und Zittern. Da stellt sich ja sofort die Frage, können wir unsere Errettung, unsere ewige Errettung, können wir uns das verdienen? Können wir das bewerkstelligen? Können wir es bewirken? Das ist ja für einen evangelischen Christen eine Katastrophe, so eine Vorstellung. Das ist ja der Grund gewesen, warum die Reformation entstanden ist und losgebrochen ist, muss ich sagen, weil eben die Religiosität zur damaligen Zeit die war, dass man sein Heil, seine Rettung verdienen kann. Und daher müssen wir uns fragen, was bedeutet diese Aussage, dieses Gebot? Zuerst möchte ich uns erinnern, in welchem Zusammenhang das steht. Wir haben ja unmittelbar vorher gelesen, am Karfreitag und am Ostersonntag, den sogenannten Christus-Hymnus, wo die Rede ist davon, dass Jesus sich erniedrigt hat, indem er Mensch geworden ist und gestorben ist am Kreuz, bis zum Tod gehorsam geworden ist, indem er am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Die Erniedrigung Jesu Christi zum Sühneopfer für unsere Schuld. Unsere Sünden schuld. Und dann heißt es in diesem Christus-Hymnus, dass Gott ihn deswegen hoch erhoben hat. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Christus wird erhöht zum unumschränkten Weltherrscher, Herrscher der gesamten Schöpfung, der himmlischen, der irdischen und unterirdischen. Können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist die Stellung Jesu Christi, die er hat. Und daran knüpft Paulus an und sagt, weil Jesus Christus der unumschränkte Herrscher ist, der König der Könige, der Herr der Herren, deswegen sollen wir in Furcht und Zittern vor ihm leben. Das ist ja ein Begriff, der ist ja heute völlig unpopulär. Was? Furcht vor Gott, Zittern vor Gott. Ich habe es ein bisschen leichter, ich bin Österreicher und wir haben ja die Tradition des Kaiserreiches. Da weiß man noch, vor wem man sich fürchten muss. Also ich nicht mehr, das gebe ich zu, aber natürlich lernt man das in der Schule und man staunt über das riesige, über die riesige K&K-Monarchie, ein Reich, in dem die Sonne nicht untergegangen ist. Was glaubt ihr, was da los war, wenn dieser Kaiser war aufgetreten ist? Gewaltig, ein gewaltiger Auflauf. Planung, wochenlange Planung, der Kaiser kommt. Ja, das ist jetzt schwierig für euch Schweizer. Wie könnt ihr das vergleichen? Machen wir doch uns eine Vorstellung. Nehmen wir an, die Queen von England besucht die Schweiz. Einen Staatsbesuch. Nicht einfach die Achseln zucken, das ist jetzt ernst. Die Queen von England besucht die Schweiz. Und ein Programmpunkt ist der Besuch der Effigie Bülach. Stellt euch das einmal vor, der ganze Auflauf. da draußen, ich weiß nicht, wie viele Heere von Schutz und alles Mögliche und jetzt kommt die Queen. Jetzt kommt die Queen da rein. Wie verhalten wir uns? Wie verhalten wir uns? Haben wir Angst vor der Queen? Nein, keine Angst vor der Queen, aber einen gewissen Respekt, einen gewissen Ehrfurcht werden wir haben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich weiß, dass sie an dem Tag kommt, dass ich mich ordentlich anziehe. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich in Shorts und irgendeinem T-Shirt da sitzen würde. Glaube ich nicht. Das wäre mir irgendwie peinlich. Ich glaube auch, dass wenn die Queen hereinkommen würde, ich aufstehen würde. Ich glaube, ich würde nicht sitzen bleiben. Das ist übrigens der Grund, warum wir, wenn wir Loblieder singen, zur Ehre Gottes aufstehen. Weil wir Gott unsere Ehrfurcht auch ausdrücken wollen. Also das ist jetzt nicht das Gebot, aber das ist der Grund, warum wir auch ermutigen zum Aufstehen. Wir singen ein Loblied, wir stehen vor Gott. Wir sitzen nicht da und schauen, was der andere macht. Wir stehen vor Gott. Und in dem Sinn ist das der Anknüpfungspunkt, dass er sagt, ihr steht vor dem Weltenherrscher, Jesus Christus, der Weltenherrscher. Dass Jesus uns seine Brüder nennt, dass Jesus uns liebt, dass Jesus barmherzig ist mit uns, schließt das andere nicht aus. Aber Jesus ist nicht unser Kumpel, sondern er ist der Weltenherrscher. Und wenn wir im Philipperbrief vorher gelesen haben, dass Paulus ein Gebot gegeben hat, das er ja von Jesus bekommen hat, nämlich das Gebot der Einmütigkeit, das Gebot der Demut, das Gebot des Umgangs in Respekt miteinander, dann ist das ein Gebot Gottes, ein Gebot des Weltenherrschers. Es ist keine Option, die ich mir überlege, ja, will ich heute meinen Bruder respektieren? Nein, heute nicht, heute bin ich so blöd drauf, heute respektiere ich ihn nicht. Stopp, stopp, stopp. Das ist ein Gebot des Weltenherrschers. Mit Furcht und Zittern sollen wir vor diesem Weltenherrscher leben. Und auch dieses Gebot zur Einmütigkeit, zur Demut, zum Respekt voreinander einhalten. Paulus spricht von Gehorsam. Er sagt, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Keine Option. Es gibt ja diesen Spruch, dass wir nicht freie Mitarbeiter Gottes sind, sondern Sklaven Jesu Christi. Damit will man sagen, dass wir eine Aufforderung haben zum Gehorsam. Und jetzt, in diesem Kontext sagt er das, dass wir unser Heil, unsere Rettung und man kann das auch, also Heil hat eine vielfältige Bedeutung. Es bedeutet auch unser ganz konkretes Leben, wie wir unser Leben leben. Und es ist nur möglich, weil es eine Begründung gibt und die finden wir in Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und das ist so wichtig, dass wir das sehen, es hat zwei Seiten. Wenn das Gebot Gottes zu mir kommt als Mensch, muss ich sagen, das kann ich nicht erfüllen. Es ist zu groß. Und das weiß Paulus auch. Das Gebot Gottes ist zu groß. Und darum sagt er, Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen als auch das Wirken oder Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Das heißt, durch Gottes Kraft, durch Gottes Wirken in uns ist es möglich, dass wir das, was Gott will, auch tun. Und Geschwister, diese beiden Seiten gehören zusammen. Ich nenne das das Geheimnis des Heiligungslebens. Heiligungsleben ist ein Begriff unter uns Christen, in dem wir zum Ausdruck bringen wollen, dass wir in unserem Leben, wie wir mit Jesus leben, wachsen wollen. Wir wollen reifen. Und dieser Vers ist das Geheimnis, wie dieses Heiligungsleben gelingen kann. Es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite echte Gottesfurcht. Die sagt, was Gott sagt, gilt. Ich will nicht Gottes Wort wegdiskutieren, sondern ich sage, das Wort Gottes gilt. Mit Furcht nehme ich das ernst. Die zweite Seite ist die, dass Gott in mir wirkt und dass ich darauf vertrauen darf, dass Gott in mir wirkt. Stellen wir uns jetzt einmal vor, eine der beiden Seiten wäre nicht vorhanden. Angenommen, wir würden nicht mit Furcht und Zittern unser Leben gestalten vor Gott. Es wäre uns egal. Wir sagen, es ist uns egal, was Gott sagt. Das steht zwar in der Bibel, aber es ist mir egal. Dann geschieht nichts. Weil wenn es mir egal ist, dann tue ich es nicht. Also das heißt, die Seite ist notwendig, dass ich das, was Gott sagt, ernst nehme. Wenn aber die zweite Seite fehlen würde, nämlich, dass Gott in mir wirkt, würde es ganz genauso nicht funktionieren, weil ich erleben würde, ständig erleben würde, wie ich überfordert bin, das Gebot Gottes zu halten. Und darum braucht es beide Seiten. Das ist das Geheimnis des Heiligungslebens. Und ich würde es so sagen, indem ich gehorsam bin, tue ich das, was Gott sagt. Und indem ich es tue, wirkt Gott in mir. Gott wirkt nicht präventiv in mir, dass er sagt, so und jetzt schütte ich den Peter voll mit Kraft, mit Liebe, damit er das dann tut. Sondern Gott sagt, wenn wir gehen, dann gibt er uns die Kraft. Es ist so ähnlich wie mit dem Manna, das Gott in der Wüste gegeben hat. Also wer die Geschichte kennt, ich möchte es nicht ausführen, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Gott hat das Manna immer nur für einen Tag gegeben. Du hast es nicht sammeln können. Aber du hast jeden Tag gewusst, Gott schenkt alles, was ich brauche für den heutigen Tag. Und so ist es auch bei uns. Jesus sagt, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Jesus weiß, wovon er spricht. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und jeden Tag schenkt Gott mir die Kraft, dass ich alles tue, was er will. Also das zu diesem Gebot, zu dieser Aufforderung, dass wir mit Furcht und Zittern unser Heil, unsere Errettung bewirken, bewerkstelligen, sagen auch gewisse Übersetzer, ausleben, sagen auch gewisse Übersetzer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt kommen wir zum dritten. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Und das ist wiederum in Bezug und Kontext dieses Gebots der Einmütigkeit und des Respekts voreinander, der Demut, dass wir alles dran setzen, dass wir als Gemeinde einmütig sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir alles im Sinne von alles Erdenkliche, sondern alles, was Gott sagt, das sollen wir ohne Murren und Zweifel tun, damit wir tadellos und lauter sind. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechts. Tadellos bedeutet nicht perfekt, sondern unangreifbar. Das ist der Begriff tadellos. Lauter bedeutet rein, unverdorben. Das sind also Dinge, die Gott von uns erwartet. Und die menschlich möglich sind, menschlich im Sinne geistlich möglich sind, wenn wir Gottes Kraft erwarten und mit Gottes Kraft da durchgehen. Und was interessant ist, Paulus hat, wenn er das schreibt, einen alttestamentlichen Text im Kopf, und zwar aus dem sogenannten Lied des Mose, aus dem 5. Buch Mose 32. Und dort heißt es, der Fels, nämlich Gott, der Fels, vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht, ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Es versündigte sich gegen ihn ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Seht ihr das, wie das parallel ist? welche Gedanken Paulus hat, als er das niederschreibt. Und das Geschlecht, um das es hier geht, das ist das israelitische Volk, das Mose aus Ägypten herausgeführt hat. Und wenn man diese Geschichte liest, 40 Jahre in der Wüste, haben sie 40 Jahre gemurrt und daran gezweifelt, dass das, was Mose sagt, Gott will, und sie haben sogar Gott direkt widerstanden. Und in dem Sinn wird Israel ein Abbild der Menschheit. Israel ist ein Abbild der ganzen Menschheit. Es widerspiegelt das Wesen des Menschen, das in Rebellion gegen Gott ist. Auch wenn wir das heute nicht gerne hören, dass wir ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht sind ohne Gott. Die Bibel sagt es ganz klar. Und er sagt, wir sollen ihm nicht so sein wie die, nicht seine Kinder, sondern wir sollen ihm sein wie Kinder. Wo haben wir es mit den Kindern? Unbescholtene Kinder Gottes. Genau, Vers 15. So sollen wir sein wie Himmelslichter in der Welt. Und die Himmelslichter wurden in der Schöpfungsgeschichte am vierten Schöpfungstag geschaffen, zu dem Zweck, auf die Erde zu scheinen und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und so sollen wir sein, das ist unsere Berufung. Wir sollen dazu da sein, als Kinder Gottes, dass wir auf die Erde scheinen und das Licht von der Finsternis scheiden. Wir sind Jünger Jesu, wir sind seine Botschafter, wir sollen das tun, was Gott gefällt, und dadurch ein Zeugnis werden für diese Welt, ein Licht für diese Welt. Und wenn wir es nicht tun, was passiert? Sonnenfinsternis oder Finsternis generell. Wer von euch hat schon mal eine Sonnenfinsternis erlebt? Ich auch. Das war eindrücklich. Das war eindrücklich, die Sonnenfinsternis. Plötzlich ist es still geworden. Dämmerig, finstrig, dämmerig. Es war gruselig, am helllichten Tag. Und man hat sich gefreut, wie das dann weggegangen ist und wie das Licht wieder gekommen ist. Und wenn wir nicht das tun, was Gott will, dann ist Sonnenfinsternis auf dieser Erde. Dann ist Finsternis auf dieser Erde. Denn wo und wer soll darstellen, was Gott will, was Licht ist? Und jetzt kommen wir zum Muttertag. Wie können Mütter zu Lichtern, Himmelslichtern in dieser Welt werden? Indem sie endlich an die Macht kommen sollen, die Mütter. Übrigens, ich habe mir die Mühe gemacht und einen Artikel gelesen. Ich wollte wissen, wie kommt derjenige auf diese Idee? Es war relativ schwach, die Begründung. Ich möchte sie jetzt nicht wiedergeben. Also, würde zu lang dauern. Aber es war schwach. Das heißt, so wie sehr häufig die Schlagzeile, du liest es nach, denkst du, also recht, wusste er auch nicht, was er damit anfangen soll. Aber es wird ein zeitgeistliches Denken offenbar, oder? Endlich die Frauen, endlich die Mütter an die Macht. Aber auch unter uns Christen ist das ein Thema. Auch in Idea Spectrum, dem evangelischen Wochenmagazin, wurde zum Muttertag die Frage aufgeworfen: Familie und Beruf eine Illusion? Pro und Contra. Das ist eine Serie. In jeder Idee-Ausgabe gibt es ein Pro und Contra zu irgendeiner Fragestellung. Zum Muttertag natürlich in diese Richtung. Und da gibt es eine Pro, die sagt, nein, das ist also nicht möglich. Also Pro im Sinne, ich stimme der These zu, es ist eine Illusion. Das ist die Birgit Kelle, die sehr gute Bücher geschrieben hat über Zeitgeist und so weiter. Und Contra, die sagt, nein, es ist keine Illusion. Das ist eine Christina Bachmann-Roth, die das sagt. Beide sind Christen, beide sind Mütter. Der eine sagt, den Preis zahlt immer jemand. Entweder die Kinder oder die Partnerschaft oder der Job. Im Text sagt sie auch, oder sie selbst als Mutter, oder sagt sie auch, alle miteinander. Und das ist, da ist was Wahres dran. Und sie weiß, wovon sie spricht, sie ist eine sehr aktive Frau. Der andere sagt, männliche und weibliche Rollen in der Bibel sind kulturell verortete Beispiele und keine göttlich sanktionierten Modelle. Boah, jetzt wird es aber spannend. Jetzt wird es spannend. Weil jetzt ist die Frage, die hier aufgeworfen wird, kann ich aus der Bibel überhaupt herauslesen, was die Rolle von Mann und Frau, von Vater und Mutter in der Familie sind? Kann ich das überhaupt herauslesen? Sie sagt, nein, das kann man gar nicht. Das ist kulturell bedingt. Und das ist eine spannende Frage bei der Bibelauslegung. Die Frage, was ist kulturell bedingt und was nicht? Das haben wir im Bibelstudienkurs, war das eine Fragestellung. Zum Beispiel der Bruderkuss. Also ich sehe wenige, die sich zu Beginn unseres Gottesdienstes den Bruderkuss geben. Oder die Fußwaschung. Sehe ich wenig, habe ich noch nie erlebt. Außer im Fernsehen, wenn, da gibt es dann so, wenn der Papst dann einmal im Jahr ein paar Leuten die Füße wäscht oder bei der orthodoxen Kirche auch, geschieht das auch im Fernsehen. Das sind kulturelle Dinge, die etwas ausdrücken. Aber die Frage ist ja für uns, wie werden wir zu Himmelslichtern? Die Frage ist ja, wenn ich noch mal kurz zurückgehe, wie können wir das Wort des Lebens festhalten? Ein wunderschöner Ausdruck. Das Wort des Lebens festhalten. Das Evangelium, das Wort Gottes, in dem uns Gottes Wille dargestellt wird. Wie können wir das darstellen? Das ist die Frage. Und es geht ja nicht darum, dass wir uns selbst verwirklichen, sondern es geht darum, dass wir Himmelslichter für diese Welt werden. Und ich habe hier ein Buch, das ich kürzlich gelesen habe. Es ist wirklich ein Büchlein, ein kurzes Buch, nicht einmal 100 Seiten, glaube ich, hat es, oder knapp 100 Seiten. Und dieses Buch heißt Die Utopia-Methode, der neue Kulturkampf gegen Freiheit und Christentum. Und ich würde meinen, das ist eine Pflichtlektüre für jeden Christ. Das ist eine Pflichtlektüre für jeden Christ, weil er darin ganz elementare Themen anspricht über den Kulturkampf in unserer Gesellschaft. Hier läuft ein Kulturkampf ab, sagt er. Und er sagt das so. Er sagt, heutzutage wenden sich die meisten progressiven, also die modernen, die zeitgenössischen Bewegungen oder bürgerliche Mitteparteien direkt oder indirekt gegen das Christentum. Direkt oder indirekt lehnen sie das christliche Menschenbild ab, insbesondere die daraus resultierenden moralischen Normen. Und er sagt dann, für Christen wird es schwerer, öffentlich zu ihrem Glauben zu stehen, ohne die Karriere und das soziale Ansehen zu gefährden. Stimmt das, was er sagt? Es gibt viele Beispiele, wo Menschen ihre Karriere, also einen Bruch zugefügt haben, weil sie laut gesagt haben, was sie von der Bibel her für eine Überzeugung haben. Es stimmt, hier ist etwas in Gange. Hier wird etwas abgelehnt. Und er sagt dann weiter, woher kommt denn die Auffassung, dass das Verschwinden des Christentums für eine gute, moderne Gesellschaft nicht nur unproblematisch, sondern sogar notwendig ist? Das ist ja das, was uns gesagt wird. Weg mit dem Christentum, weg mit diesem altmodischen Zeug, damit wir frei werden. Und das Buch lautet ja, der neue Kulturkampf gegen Freiheit und Christentum. Er sagt ja, wir werden ja erst wirklich frei, indem wir das, was die Bibel uns sagt, was Gott uns in seinem Wort sagt, ernst nehmen. Und nicht umgekehrt. Und darum kommt er dann zu der Frage, wie aber sollen wir reagieren? Das treibt uns ja um. Wie sollen wir leben? Und er sagt, klar ist, es braucht Aufklärung über den geistlichen und politischen Zustand der Gesellschaft. Aufklärung. Und er sagt dann, viele verfügen über kein intellektuelles Immunsystem gegen die dominierende Propaganda. Du bist im Gespräch mit einem Gegenüber, da kommen all diese Argumente, du spürst, na, irgendwas stimmt doch nicht, ich würde jetzt gern antworten, dann sagst du, na, also ich sehe das anders. Ja, warum siehst du denn das anders? Und das ist also, was er meint. Wir müssen ein intellektuelles Immunsystem gegen diese Propaganda aufbauen. Wir brauchen Aufklärung. Darum empfehle ich auch dieses Buch, dass wir das lesen. Und dann sagt er, und das ist jetzt der Konnex zur Predigt, auf besondere Weise kann in der heutigen Situation wohl gerade der Christ Zeugnis geben. Er kann versuchen, mit dem eigenen persönlichen Leben ein Beispiel für gelingendes Leben zu geben. Das ist es. Es gibt nichts Schöneres. Er sagt, ein Fundament und Sinn des Lebens sind Beziehungen. Der Sinn des Lebens ist die Liebe und nicht das Fitnesscenter der Postmodernen. Es ist so. Die Menschen sind angezogen von gesunden Beziehungen, von Leben, von echtem Leben. Das habe ich selber erlebt. Und dann geht er eben auf die Thematik ein, dass exemplarisch für den Kulturkampf die Relativierung und Demontage der klassischen Familie steht. Wir stehen, dass Mama und Papa, die treu miteinander leben und den Kindern, die in der Nestwärme dieser Liebe aufwachsen. Und das wird systematisch demontiert. Es wird uns gesagt, das ist Blödsinn. Wir brauchen eine Regenbogenfamilie. Wir brauchen Vielfalt. Das wird uns gesagt. Stimmt aber nicht. Und für mich ist einer der wichtigsten Texte für die Frage, wie wir als Familie, auch für Mütter, wie kann ich als Mutter ein gelingendes Leben gestalten, ist dieser Text der Sprüche 31 über die tüchtige Frau. Und das ist ein wunderschöner Text. Und das ist kein kulturell verorteter Bibel, ich weiß nicht was. Das ist ein Weisheits- und Lehrtext, der natürlich in einer kulturellen Situation hineingeschrieben ist. Aber wir können jetzt diesen Text nehmen, und das ist jetzt die Aufgabe für die Frauen und für die Familien, die ich euch mitgebe. Lest diesen Text. Macht euch Gedanken, was dieser Text genau sagt und was er nicht sagt. Welche Prinzipien kann ich daraus ableiten für unser Leben als Familie? Und wie wende ich es an? Göttingen, das ist die Reihenfolge im Bibelstudienkurs. Studium, Prinzipien ableiten, Anwendung formulieren. Und das muss man machen, denn man kann das. Und jede Familie muss sich klar werden, was ist die Rolle des Mannes, was ist die Rolle der Frau. Und dieser Text ist weit entfernt von einer Vorstellung, dass das Leben der Frau zwischen den Herdplatten und dem Kindergeschrei sich abspielt, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Weit davon entfernt. Aber er ist auch weit davon entfernt, dass man sagt, die Mütter müssen an die Macht kommen. Weit davon entfernt. Und das ist das Biblische, die biblische Wahrheit. Wir müssen uns damit beschäftigen, damit wir nicht irgendwelchen Schablonen anhängen, sondern dem, was das Wort Gottes sagt. Und es ist schön, das Ende dieses Textes von Sprüche 31 zu lesen, denn das ist es, was dann der Lohn ist. Dort heißt es, es treten ihre Söhne auf. Ihr seht auch hier die ganze Familie. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann. Tritt auf und rühmt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Die Tore ist der öffentliche Platz, Stadtplatz. Wir würden jetzt sagen, dort, wo die News verbreitet werden, dort, wo die Zeitung ist, die Schlagzeilen, dort wird sie gerühmt werden, diese Frau. Und das wünsche ich jeder Frau, dass sie das erleben darf, dass sie auf ihr Leben zurückschauen darf und sagen, ja, durch die Gnade Gottes durfte ich ein Licht sein für diese Welt, dass diese Welt etwas heller wird. Amen. Vater im Himmel, wir danken für dein Wort, das komplex ist, vielschichtig ist, weit über unser Denken rausgeht. Und wir können wirklich nur immer wieder neu um Gnade bitten, dass du uns Einsicht schenkst in dein Wort, in deinen Willen, wie du dir Mann und Frau, die Familie vorgestellt hast. Du hast uns geschaffen. Wir wollen zu deiner Ehre leben. Und ich bete darum, dass du uns diese Gnade schenkst. Amen.